Letztendlich ist es wichtig, also auch wenn dann Lizenzvertrag geschlossen ist, da würde ich mir auf jeden Fall bei solchen kritischen Themen immer rechtliche Unterstützung dazuziehen, weil das ist das Kernprodukt eines innovativen Startups, dass ich das, was ich geschaffen habe oder die Idee, die ich verwenden will, auch verwenden darf. Hm. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann kann das das ganze Konstrukt zum Erliegen bringen.
Menschen, Marken, Möglichkeiten, Berger. Der Podcast für Business im Aufbruch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business im Aufbruch. Heute habe ich einen Gast, der für viele GründerInnen in Hannover und darüber hinaus ein wichtiger Begleiter ist. Jan Schätzel ist bei uns. Er ist Partner bei KSB Intax, spezialisiert auf Gesellschafts- und Vertragsrecht. Er kennt die Stolperfallen, in die Startups oft tappen. Wir sprechen über die großen rechtlichen Fehler, die man machen kann und das Zusammenspiel von Recht und Unternehmergeist.
Berger, der Podcast.
Jan, schön, dass du da bist. Freue mich.
Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
Ja, sehr gut. Du bist Anwalt und Mentor. Du bist sozusagen auch sehr stark mit GründerInnen verbunden. Was interessiert dich eigentlich so an dem Start-up-Kulturmodus, dass du das als Rechtsanwalt und als Gesellschaftsrechtler so interessant findest?
Der Kontakt zu der Start-up-Szene oder zu Gründern kam eigentlich schon im Studium, dass viele meiner Kollegen, also ich hatte nicht so wie der klassische Jurist nur Freunde im juristischen Bereich, sondern auch viele in anderen Fakultäten, und die waren alle sehr innovativ und hatten schon so als Student Gründungsideen und sind dann auch bald in die Selbstständigkeit gegangen. Und die haben mich dann immer gefragt, was sie denn juristisch beachten müssen. Und so habe ich mich relativ früh schon mit den Themen befasst. Und als ich dann angefangen habe, als Rechtsanwalt zu arbeiten, bin ja gar nicht aus Hannover, bin dann habe in Göttingen studiert, Frankfurt mein zweites Examen gemacht und dann ohne Vorkenntnisse nach Hannover gekommen. Zu KSB Intax habe ich dann auch geschaut, ob es dann hier sowas wie eine Start-up-Szene in Hannover gibt.
Wann war das genau?
Ich bin 2013 nach Hannover gekommen und da war tatsächlich relativ wenig da und habe den Markt aber so ein bisschen beobachtet, habe aus meinem eigenen Umfeld immer noch, die saßen aber nicht in Hannover, Startups betreut und weiter Know-how aufgebaut. Und dann kam, ich weiß gar nicht mehr, Ende 2015, Anfang 2016, kam dann die Venture Villa hier in Hannover ins Spiel.
Von Hannover Impuls gemacht, ne?
Als genau,
ein Accelerator.
Genau, und da bin ich dann direkt schon sehr früh an die rangetreten, habe gesagt, oh, toll, dass ihr immer was startet in dem Bereich, weil ich sehe hier ein echtes Vakuum. Und da haben wir gesagt, ja, wir suchen auch noch Mentoren und haben da auch noch niemanden aus dem juristischen Bereich. Und dann war ich halt direkt Mentor der ersten Stunde bei der Venture Villa. Und konnte dann so das Know-how, was ich in den Jahren davor mir angeeignet hatte, dann auch wieder Gründern hier in Hannover anbieten.
Hast du da so ein ganz besonderes Startup-Erlebnis mal gehabt? Vielleicht im Positiven als auch im Negativen? Gibt es irgendetwas, was dich besonders berührt hat in dieser Zeit mit Startups?
Also ganz generell muss ich sagen, ich finde es total toll, in dem Bereich zu arbeiten, weil man grundsätzlich mit innovativen Menschen zusammenarbeitet und die alle für ihr Thema brennen und die alle was bewegen wollen. Deswegen, was mich immer beeindruckt, sind dann auch noch Gründerinnen, die so in den Bereich Impact reingehen, weil ich natürlich auch mich die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Klimaschutz auch beschäftigen. Und deswegen finde ich es immer toll, wenn jemand sein Know-how oder Innovationskraft in diese Themen reinbringt. Das ist so das, was mich positiv berührt. Was ich negativ schon häufig auch gesehen habe, ist halt, sobald immer das Thema Bewertung reinkommt, das ist ja eigentlich was Schönes, dass man dann irgendwie so das Gefühl hat, man hat schon was Werthaltiges. Letztendlich ist es aber nur eine Zahl auf dem Papier. Um irgendwie das Investment dann zu berechnen, die Höhe des Investments, ist dann, dass man häufig sich im Gründerteam zerstreitet, Eifersüchteleien gibt und dann das Startup scheitert und gar nicht, weil die Idee schlecht ist, gar nicht, weil sie keine Investoren gefunden haben, sondern weil als Team es dann nicht mehr funktioniert hat und dann auseinandergebrochen ist.
Das macht einen so ein bisschen traurig sogar manchmal, ne? Weil so wir teilen uns ja dieses diese Mentorenliebe, glaube ich, auch so ein bisschen. Und das ist dann auch immer etwas, wo ich immer sage, ich gebe euch nicht was, ich nehme sogar immer ganz viel mit. Kennst du das auch, dass man so denkt, Mensch, diese Energie, die hat mir richtig gut getan für das, was ich selber gerade mache, obwohl das ein ganz anderes Thema ist.
Ja, das ist häufig so, dass man so eine Art Transferleistung hat, dass die mit so einer Tatkraft und Innovationskraft und die Ideen, die die haben, dass man die dann auch bei sich im Arbeitsalltag irgendwie so integrieren kann und sagen, ah, guck mal, ich kann ja auch mal ein bisschen eher out of meiner Box denken und so andere Wege gehen oder andere Sachen versuchen. Also es geht mir ganz genauso, dass mich das in vielen Sachen inspiriert.
Lass uns mal so ein bisschen in medias res gehen und vielleicht hören uns ja auch GründerInnen gerade. Was sind eigentlich so die häufigsten rechtlichen Fehler, vielleicht sogar fast Stockfehler, die man so begehen kann, wenn man gründet? Gibt es da so Klassiker, wo du sagst, die erste Stolperfalle ist die zweite und die dritte?
Ich sehe das häufig so, dass die Gründer sich dann häufig von den rechtlichen Sachen zu sehr einschüchtern lassen.
Also, kümmern sie sich denn tatsächlich um Recht? Manche, ich dachte immer, alle sind auf der Idee, ach, Patent braucht man nicht, ach, Vertrag, wieso das denn?
Teils, teils. Manche beachten diese Themen gar nicht. Das fällt dann manchmal auf die Füße, zum Beispiel gerade bei den IP-Rechten. Da musst du halt natürlich gucken, dass die IP-Rechte ordnungsgemäß in der Gesellschaft sind. Wenn dann mal ein Investor einsteigt, der prüft das dann natürlich und investiert auch nur da, wo die IP-Rechte gesichert liegen, also in die operative Gesellschaft in der Regel.
Willst du noch mal kurz erklären, so für diejenigen, die jetzt vielleicht IP-Rechte nicht sofort griffbereit haben?
Ja, IP ist Intellectual Property, also ist das ganze immaterielle Recht, also Know-how.
Urheberrecht ist was anderes wahrscheinlich nochmal, oder geht das ein bisschen in die Richtung, oder?
Das IP deckt das alles ab. Urheberrecht ist natürlich derjenige, der was erfindet. Das gehört ihm dann. Du kannst dann aber auch die IP-Rechte, die Schutzrechte, soweit es geht, dann an die Gesellschaft übertragen mit einem IP-Übertragungsvertrag. Und auch die Angestellten einer Gesellschaft oder auch die Gründer selber, wenn sie im Anstellungsverhältnis Geschäftsanführer Anstellungsverhältnisse haben, dann sollten immer Regelungen vorhanden sein, dass die IP-Rechte komplett der Gesellschaft gehören. Und wenn man da nicht sich ordentlich aufstellt, kann das zu Nachfragen kommen, Unsicherheiten. Und das kann dann manchmal auch so ein Dealbreaker sein für eine Finanzierungsrunde. Und ganz viel Innovationskraft kommt ja auch immer aus den Universitäten. Das heißt, es gibt schon Ideen, die noch als Student in der Promotion entstanden sind. Und da muss ich ganz früh schon mit der Universität ins Gespräch kommen, dass ich da eine Lösung finde, wie, weil diese als Mitarbeiter der Universität oder Fakultät geschaffenen Know-how, also das IP, gehört dann erstmal auch der Universität. Da liegt die Universität einem dann grundsätzlich nicht allzu viele Steine in den Weg, aber muss es frühzeitig ansprechen, damit sichergestellt ist, dass ich dann später in meiner ausgegründeten Gesellschaft auch das geschaffene Know-how verwenden darf.
Sind da Universitäten schwierige Verhandlungspartner oder freuen die sich nicht, ehrlich gesagt, als so eine Art geistiges Eigentums Geburtshaus zu dienen?
Teils, teils, muss man tatsächlich sagen. Es gibt viele, die finden es toll und die unterstützen das und die legen da überhaupt gar keine Steine in den Weg. Es gibt aber auch, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, dass bei Teams, dass auch, wenn es so ein bisschen Richtung Erfolg geht, dann jeder versucht hier für sich noch das Beste rauszuschlagen, dass auch, wenn die Universität merkt, dass es vielleicht echt was Tolles sein kann, dass man damit Geld verdient, dass sie auch mitpartizipieren wollen. Also dann Lizenzgebühren verlangen, virtuelle Beteiligungen verlangen. Und ja, letztendlich ist es wichtig, also auch wenn dann Lizenzvertrag geschlossen ist, da würde ich mir auf jeden Fall bei solchen kritischen Themen immer rechtliche Unterstützung dazuziehen, weil das ist das Kernprodukt eines innovativen Startups, dass ich das, was ich geschaffen habe oder die Idee, die ich verwenden will, auch verwenden darf. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann kann das ganze Konstrukt zum Erliegen bringen. Und da darf man wirklich nicht auf Lücke setzen. Bei anderen Themen, die so ganz am Anfang klassischerweise auftauchen, wo sich teilweise viel zu viel Gedanken gemacht werden, da würde ich mir manchmal tatsächlich ein bisschen mehr Mut oder auch ein bisschen mehr so Cleverness wünschen, da sind sie teilweise zu ängstlich. Also ich spreche jetzt so von Datenschutz, von AGBs, weil das muss ja nicht alles neu erfunden werden. Da kann ich mir auch überlegen, welche Unternehmen arbeiten im ähnlichen Bereich, haben dieselben Herausforderungen, selben Kundenkreis. Weil wenn ich hier eine Kanzlei einschalte und wenn die uns fragen, dann müssen wir halt auch irgendwie dann das machen. Und wenn wir es machen, dann muss es auch hundertprozentig richtig sein und das wird dann auch in der Regel ein bisschen teurer. Mhm. Und gerade so in den ersten Phasen, wenn ich noch gar nicht mein Produkt wirklich fertig habe, dann muss ich keine perfekten AGBs haben, wenn ich noch gar keinen einzigen Kunden habe. Und bei so Sachen, da finde ich, kann man ein bisschen mutiger sein und vielleicht den Rechtsanwalt so ein bisschen als Sparring-Partner, aber auch so ein bisschen Self-Studies machen. Also ruhig sich auch mal gucken, was andere machen, ein bisschen schlau machen, gibt's viel zum Lesen. Und ja.
Wie würdest du das auf Marke referenzieren? Denn ich begegne ja auch oft Startups, die wissen schon, wie sie heißen und der Domainname ist da und die Hoodies sind auch schon gedruckt. Ist das Thema Markenanmeldung auch auf deiner Top-3-Liste oder kann man das auch so ein bisschen Mut zur Lücke?
Ja, Marke gehört auch zu den Themen, um die ich mich ganz am Anfang kümmern sollte, bevor ich Hoodies damit auf den Markt gebe. Weil ich dann auch Markenrechtsverstöße machen kann, wenn ich keine Marke ordnungsgemäß angemeldet habe. Und das ist auch so ein klassisches Thema, das würde ich auch mit dem Anwalt machen, weil der dann auch sagt, in welchem Markt man diese Marke anmelden soll, ob das jetzt nur Deutschland, Europa oder weltweit. Und die haben dann auch die Markenregister, Kontakte. Also das sind all so Themen, die würde ich, und das ist auch kein wirklich teures Thema. Das sind unsere Kollegen, die Markenrecht machen, die sind da so effizient und professionell aufgestellt, dass das, die können das mit einer Pauschale abdecken. So, das sind keine teuren Themen, die aber ganz, ganz wichtig sind, weil wenn ich da die Hausaufgaben nicht mache, dann geht es in der Regel auch nach hinten los.
Wie gelingt es dir denn, weil du sitzt ja jetzt nicht bei Profis, also das sind ja Studenten oder das sind vielleicht Menschen, die einem Traum so ein bisschen hinterher eilen und es sollen ja auch Enthusiasten und Idealisten sein. Wie gelingt es dir denn, dieses Fachdeutsch, das Juristische, so bei den Startups in die Köpfe zu bringen? Ist das eine gewisse Sprache, die du da entwickelt hast oder musst du da so ein bisschen umschalten, als wenn da jetzt die Gegenseite selber hohe Rechtsexpertise hat und du sitzt da aber jetzt vielleicht sogar mal ein minderjähriger Gründer, der eine tolle Idee hat. Wie gelingt dir das?
Ja, nicht zu juristisch sprechen. Also man muss das ja irgendwie runterbrechen und so erläutern und erklären, dass es ja auch versteht. Also einerseits, dass es da eine Relevanz hat, sich bei den ganzen Themen eventuell rechtlich aufzuschlauen, dass es da Probleme gibt und dann aber auch so ein bisschen die Angst nehmen, dass die Probleme auch in der Regel schnell lösbar sind. Und in der so mit die Sachen, also IP hast du gesagt, Marke, und dann kommt es ja, und da ist ja eigentlich meine Kernkompetenz, die Gründung. So, wie gründe ich denn überhaupt
die Rechtsform, also was ist eigentlich richtig?
Ja, Rechtsform ist eigentlich auch relativ schnell geklärt. In der Regel ist da entweder eine GmbH oder dann die kleine GmbH, die UG, das Richtige. Und wenn ich jetzt eine GmbH mit anderen Mitgründern zusammengründe, dann brauche ich natürlich auch eine Satzung. Das brauche ich bei der Mustergründung, jetzt bei einer UG nicht. Da ist das Gründungsprotokoll ist die Satzung. Aber wenn ich Mitgesellschafter habe, macht das schon Sinn. Aber da gibt es natürlich auch Vorlagen. Auch da verlieren sich manche zu sehr im Detail. Dann wollen sie alle, weil eine Satzung ist sehr juristisch. Und wenn ich die lese, dann als juristischer Laie verstehe ich vielleicht nicht alles. Dann verwische ich mich manchmal dabei, wie ich so juristische Grundvorlesungen halte. Und das ist eigentlich nicht zielführend. Die sollten sich schon so auf ihre Themen fokussieren und dann teilweise auch dann auf ihre Berater, also dann ein Rechtsanwalt oder auch ein Notar, die können das ja schon und die wissen auch, was da so marktfähig ist, mit welcher Satzung man mal erstmal starten kann. Also da so ein bisschen Gefühl zu bekommen, für Prioritäten zu setzen. Und dann kommt natürlich, wenn es besser läuft, dann auch hoffentlich mal die Frage mit einer Beteiligung von einem Investor. Und dann wird es für mich eigentlich erst immer richtig spannend. Dann kommt die Finanzierungsrunde. Dann ist halt die Frage, wie schaffe ich das, den Investor, dann als Mitgesellschafter aufzunehmen und dann brauche ich auch einen Vertragswag. Mhm. Und auch da muss man die richtigen Schwerpunkte setzen. Da gibt es natürlich so Standardregelungen. Da gibt es auch, muss man wirklich sagen, wenn man sich selber aufschlauen will, da gibt es sehr gute Vorlagen bei dem German Standard Setting Institute. Das kann man sich alles schon mal angucken. Das ist auch mit guten Erläuterungen. Da kann man auch viel verwenden. Passt nicht immer hundertprozentig, aber passt schon auf sehr viele Fälle zu großen Teilen.
Wie ist eigentlich deine Erfahrung? Braucht eigentlich wirklich jedes Startup einen Investor oder wie vielen gelingt es eigentlich, sich selber groß zu machen?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, was ist ein Startup? Wenn man jetzt von der klassischen Definition ausgeht, ist es ein junges Unternehmen, was in der Abgrenzung zum klassischen Unternehmensgründung sich dadurch abgrenzt, dass es halt eine innovative Geschäftsidee hat, die auf Wachstum ausgerichtet ist. Und die klassischen Finanzierungsinstrumente nicht funktionieren. Also wenn ich wachsen will, brauche ich schon irgendwo her Geld, um diesen Wachstum zu generieren. Und ich habe keinerlei Sicherheiten, also kann nicht zur Bank gehen und mir einen Kredit nehmen. Und deswegen ist ja so der ganze Bereich Venture Capital entstanden. Und also wenn ich von der klassischen Definition eines Startups ausgehe, dann ist schon eigentlich immer ein Investor erforderlich. Aber es muss ja nicht jedes Startup ein klassisches Startup sein. Es gibt ganz viele, die so bootstrappen und auch erfolgreich damit sind. Und die haben dann natürlich auch nochmal so ein anderes Bewusstsein, wie sie mit ihren Mitteln umgehen. Und das finde ich teilweise auch sehr sympathisch, dass sie dann versuchen, das erstmal selber hinzubekommen. Muss aber da auch immer aufpassen, dann sage ich auch, hat man schon Marke und IP. Es geht ja auch immer so ein bisschen Konkurrenzschutz. Und wenn ich eine Idee habe, die kann ich ja nicht komplett immer als Ganze schützen. Das passiert, ist nur möglich, wenn ich was Patentierfähiges habe. Das haben jetzt die wenigsten Startups, muss man sagen. Und dann ist natürlich die Geschäftsidee auch kopierbar. Und dann ist halt der beste Konkurrenzschutz Wachstum.
So schnell wie
schnell
möglich.
Wie möglich wachsen, um mit dem Produkt möglichst in die Fläche zu gehen. Und dann ist meine Idee auch nicht mehr so schnell kopierbar. Und
First Mover.
Genau. Und um dieses Wachstum zu ermöglichen, brauche ich dann schon auch das Geld.
Ja, der Begriff Venture ist schon gefallen. Venture Villa auch schon. Also da, wo das Risikokapital zu Hause ist. Was würdest du denn sagen, jetzt so knapp 10 Jahre, ne? Oder 12 Jahre, 2013. Was würdest du sagen, wo stehen wir denn jetzt? Wir haben auf dem Gründungsmonitor mittlerweile mit Hannover, glaube ich, eine Flag. Also wir sind da jetzt, aber trotzdem sind wir jetzt nicht Main Capital. Da gibt's ganz andere Städte. Was würdest du sagen, welche Chancen hat der Wirtschaftsraum Hannover oder vielleicht sogar Niedersachsen? Denn in Niedersachsen selber gibt's jetzt nicht mehr so viele Hotspots für Gründung.
Ja, also es gibt schon auch außerhalb von Hannover gibt es schon auch spannende Märkte in Niedersachsen. Ich würde schon, also Göttingen, also die ganzen Universitätsstädte, weil Know-how immer aus den Universitätsstädten kommt, in der Regel Braunschweig. Gibt es schon noch mehr.
Muss man mal sagen, Göttingen ist wahrscheinlich sehr stark im medizinischen Bereich getrieben und Braunschweig ist vielleicht Luft- und Raumfahrt so.
Ja, sehr Technik.
Technikklassik,
ja. Aber es ist nicht nur Hannover, kann man schon mal so sagen. Und ich würde es definitiv als Niedersachsen sehen, mit all den Stärken und Schwächen, die das Land Niedersachsen so hat. Also ich finde, hier hat sich in den letzten 10 Jahren, seitdem es die Venture Villa gibt, du kannst es ja mit Sicherheit auch beurteilen, sehr viel getan. Also am Anfang, als ich versucht habe, dieses Thema hier in der Region aufzugreifen, war ich gefühlt auf jedem Startup-Event. Wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ich zu gar keiner Rechtsberatung mehr kommen, weil es einfach wirklich mittlerweile so viel gibt. Und ich beobachte es teilweise dann nur noch in den sozialen Medien, also auf LinkedIn, was es hier wirklich alles für tolle Veranstaltungen gibt, was es für tolle Gründer-Events gibt. Das beobachte ich schon mit viel Stolz auch, was ich hier getan habe. Natürlich ist immer noch mehr Platz nach oben. Und wenn man mal so die Gründerspots hier in Niedersachsen vergleicht auch, das ist ganz unterschiedlich, die Stärken und Schwächen. Dann kann man sich, glaube ich, so von den unterschiedlichen Städten schon noch ein bisschen was abgucken. In Hannover ist zum Beispiel sehr gut, was die, also über Hannover Impuls und Region Hannover, was hier so öffentlich-rechtlich im Hintergrund passiert, um die Startups zu fördern. In Göttingen sind es zum Beispiel sind es die Unternehmen, die das sehr stark machen. Mhm. Also mit Otto Bock und Sartorius, gerade diesen Medizinbereich, Health-Bereich, der ist da sehr stark. Und in Osnabrück sind es dann tatsächlich die Unternehmer, die da auch einen Fonds gegründet haben und mit dem dann die Unternehmen unterstützen. Also es sind so ganz unterschiedliche Stärken und Schwächen, und da kann man eigentlich, glaube ich, nur voneinander lernen, sich ein bisschen was abgucken. Und man hat ja hier in Hannover eigentlich auch tolle Unternehmen. Mhm. Und da würde man sich teilweise wünschen, dass die ein bisschen aktiver in dem Bereich werden und oder auch die Unternehmer, die dahinter stecken, hinter den Unternehmen, und sich mehr hier integrieren in diese Gründerszene.
Sind wir alle ja so ein bisschen gefragt. Die Zukunft wird ja zu Hause gemacht sozusagen, und die kommt nicht von alleine, sondern dafür ist man auch verantwortlich. Du hast jetzt so viele Jahre Erfahrung. Spürst du eigentlich relativ schnell, wie viel Potenzial da ist? Oder sagst du, nee, ich brauche jetzt erstmal 10 KPIs und dann schalte ich erst so mein Gefühl ein? Oder wie näherst du dich eigentlich jedem Startup und kannst so eine innere kleine Prognose schnell abgeben?
Also von der Idee lasse ich mich immer relativ schnell beeindrucken. Was ich, und das hatte ich anfangs auch schon mal gesagt, fast entscheidender finde, ist, wie das Team an sich aufgestellt ist. Da kriege ich relativ schnell ein Gefühl für, ob die gut funktionieren, ob die alle die gleichen Qualifikationen mitbringen. Dann ist es nicht unbedingt ein gutes Team, weil die sollten sich so ein bisschen ergänzen.
Yeah.
Und jeder sollte eine gute Rolle haben, sich mit seiner Rolle wohlfühlen.
Wahrscheinlich aber auch eine Hauptrolle, ne? Eine Nebenrolle in der Gründung, das geht meistens auch nicht so richtig gut.
Ja, alle sollten schon eine Hauptrolle haben, die aber voneinander abgrenzbar ist. Und deswegen kriege ich sehr schnell so, würde ich sagen, ein Gefühl für das Team und ob das Team an sich gut funktioniert. Und ja, das hat nicht immer geklappt mit meiner Einschätzung, aber ich habe häufig auch schon gut gelegen mit der Einschätzung, dass ich vom Gefühl des Teams dann auch es abgeleitet habe und dem Team eigentlich dann eine erfolgreiche Zukunft, wobei man bei Startups ja auch immer sagen muss, was ist eigentlich wirklich erfolgreich. Also ich finde es auch schon ein Erfolg, wenn man sich 10 Jahre am Markt behaupten konnte.
Ja, klar. Ja, ja. Und man lernt ja auch nie aus. Ne? Auch wenn man dann scheitert, sagt man ja, ist das ja auch eine Lebenserfahrung, die sehr viel wert sein kann fürs nächste Startup.
Ganz genau. Sehe ich auch so. Und Unternehmen, die hier auch mehrere Finanzierungsrunden geschafft haben und dann vielleicht nicht den ganz erfolgreichen Exit, dann war das trotzdem auch für dich auch eine Erfolgsgeschichte.
Jetzt leben wir ja in der Welt der Transformation. Alle reden über künstliche Intelligenz, Robotik kommt, Sensorik. Also viele technologische Trends verändern unser Leben und dann werden auch unsere Arbeitswelt verändern. Spürst du das eigentlich auch bei den Startups, dass ganz neue, große Themen auf uns zurollen? Also sind es nur die ganz großen Wirtschaftsunternehmen, die sich gerade durch dieses Nadelöhr der Transformation irgendwie begeben müssen? Oder spürst du das auch schon im täglichen Startup-Alltag, dass ganz große neue Themen schon in der Gründung jetzt die Hauptrolle spielen?
Also ich habe schon das Gefühl, dass natürlich KI auch viel bei Startups und Gründungsideen mit drin steckt.
Schon also ein bisschen jeder, Goldgräberstimmung.
Ja, oder? Man versucht jetzt natürlich immer eine KI in irgendein Business Case einzubinden und daraus dann ein Geschäftsmodell zu machen. Es ist auch bei, also ich komme ja aus dem juristischen Bereich und da gibt es ja, oder gab es bis vor ChatGPT gab es noch gar nicht so viele Legal Tech Startups, aber seitdem ChatGPT, also die Large Language Models bestehen, gibt es auf einmal ganz, ganz viele Legal Tech Startups, und die sind eigentlich immer bestehen daraus, dass sie irgendwie einen Anwendungsfall für ein Large Language Model haben und das in den juristischen Arbeitsalltag integrieren wollen. Und das ist jetzt im juristischen Bereich ganz konkret so, dass es nur LLMs letztendlich mit irgendeinem Gewand drumherum ist und übertragen auf jetzt allgemein Startups ist es aber auch sehr viel so, dass natürlich die neuen Gründungen, wäre auch andererseits dumm, wenn sie nicht die Technik, die da wäre, nutzen würden. Aber wie du sagst, ist schon so ein bisschen Goldgräberstimmung. Und da kann man natürlich auch sehr schnell ein Produkt erstmal kreieren, was für Außenstehende erstmal sehr, sehr gut aussieht. Obwohl das natürlich sich auch alles relativiert. Wenn nachdem ChatGPT am Markt war, war man ja sehr schnell für dieses Thema begeistern. Mittlerweile ist man gefühlt schon fast so ein bisschen abgestumpft, weil man schon so viel gesehen hat und man gar nicht mehr sich so richtig neu da überraschen lassen kann.
Es gibt ja auch sehr verkürzte Halbwertzeiten, ne? Die tolle Idee vor 6 Monaten kann nach 6 Monaten technologisch schon weggespült sein von der nächsten tollen Idee. Und dann stehst du da. Ist dir das auch schon begegnet, dass du so denkst, ja, Kinder, ihr seid jetzt gerade 8 Monate, aber ihr seid schon obsolet?
Ja, genau. Und da muss man halt auch ein bisschen gucken, weil letztendlich die ganzen KI-Modelle, die sind natürlich von den großen Unternehmen. Die kann man sich dann lizenzieren. Und da muss man gucken, dass man ein bisschen technologieunabhängig bleibt. Wenn man sich da zu sehr auf eine Technologie, glaube ich, stürzt, dann ist es so, wie du sagst, ist man sehr schnell vom Markt weg, weil die Technik sich so schnell weiterentwickelt und natürlich auch immer neue Geschäftsmodelle dann daraus entwickelt werden kann. Und das ist generell, ja, würde ich sagen, einer der Grunderfolgsfaktoren von einem guten Gründungsteam, dass sie schnell sich adaptieren können, dass sie schnell merken, wenn sich Sachen verändern, dass sie ihr Geschäftsmodell anpassen können und dann auch neue Technik integrieren können. Das ist, finde ich, einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren von guten Gründerteams.
Ich habe noch so einen anderen Trend, den spüre ich nur. Jetzt wollte ich dich mal fragen, ob du den aussprichst. Es wird immer internationaler. Ich habe immer so das Gefühl, in den Badges tauchen immer mehr englisch sprechende Studierende auf und so. Und es öffnet sich auch so ein bisschen. Also vielleicht ist Deutschland als Gründerland sogar auch ein bisschen attraktiver. Würdest du das bestätigen oder würdest du sagen, nee, das ist Zufall?
Also mir ist es auch aufgefallen. Ich finde es ganz erfrischend dann. Und das hat natürlich auch damit zu tun, glaube ich, dass viel Innovationskraft aus den Universitäten kommt und dass in den Universitäten Gott sei Dank auch viele Leute aus dem Ausland studieren. Und insofern ist das Thema vielleicht, also ich glaube, diese Studierenden aus dem Ausland gab es auch schon davor. Aber ich glaube, was jetzt die Universitäten besser gemacht haben, dass sie halt diese Gründungsideen besser in die Universitäten reintragen und dann auch an die ausländischen Studenten und dass dann die ausländischen Studenten sich auch dann merken, dass man hier in Deutschland mit einer guten Idee was gründen kann.
Entrepreneurship, ne? Als Gründungslehre und auch so ein bisschen als Aufforderung und Motivation. Kinder, ihr könnt auch ganze Unternehmen hier gründen, ihr müsst euch nicht nur hinten anstellen und irgendeinen Job suchen. Also.
Genau, aber halt auch, dass es diese Exist-Förderung gibt und diese Gründerberatung in den Universitäten. Ich glaube, das hat viel verändert, dass die Universitäten es geschafft haben, irgendwie den Studenten zu zeigen, dass man mit guten Ideen neue Unternehmen gründen kann.
Nun kann man ja auch im hohen Alter noch gründen oder andersrum gesagt, es ist eigentlich nie zu spät oder andersrum, man kann immer gründen. Was erlebst du eigentlich so in den Umfeldern? Begegnen dir oft Themen, wo du sagst, Mensch, da hätte jetzt aber vielleicht die Wirtschaftsförderung noch mehr machen müssen oder da hätte jetzt die Steuerfinanzverwaltung irgendwie helfen können oder so. Gibt es Wünsche, wo du sagen würdest, Deutschland könnte das besser, wenn?
Also der entscheidende Faktor, um wirklich junge Unternehmen nach vorne zu bringen, ist meiner Meinung nach wirklich die Finanzierung. Das ist, glaube ich, diese Anfangsfinanzierungsphase ist in Deutschland, glaube ich, schon sehr, sehr gut abgedeckt mit den unterschiedlichen Fördereinrichtungen. Hier in Niedersachsen zum Beispiel die N-Bank oder die NBB, also die Niedersächsische Bürgschaftsbank oder auch Hannover Beteiligungsfonds. Aber danach, also fürs weitere Wachstum, da gibt es eigentlich noch nicht so die richtigen Förderinstrumente. Und dann fließt auch häufig dann das Know-how ins Ausland ab, weil da die größeren Investmentfonds sind. Und da muss man vielleicht mal überlegen, dass man es schafft, über diese Anfangsfinanzierung noch größere Finanzierungsinstrumente zu schaffen, um den weiteren Wachstum zu gewährleisten.
Du hast das Thema Matchmaking. Du hast gesagt, du warst auf so vielen Matchmaking-Events und Startup-Events. Ist das Glas schon total voll oder könnte man das auch besser machen, das Thema Vernetzung, Zusammenbringen von Investoren mit Startups, von Unternehmen, die vielleicht händeringend die Startup-Idee suchen, aber einander gar nicht kannten? Glaubst du, da können wir noch was Besseres machen oder gibt es andere Länder, die du vielleicht kennst, wo das besser läuft?
Also da muss ich sagen, da hat sich hier in Hannover oder Niedersachsen in den letzten Jahren schon wirklich extrem viel getan. Es gibt wirklich so viele Events und wenn man interessiert ist, entweder als Gründer oder Business Angels oder Investor, dann kann ich auf so viele Veranstaltungen gehen. Also ich glaube, das ist schon ausreichend abgedeckt. Das, was ich mir wünschen würde, hatte ich vorhin ja auch schon mal gesagt, dass die Unternehmen hier vor Ort sich mehr einbringen und nicht, also es gibt ja viele, die auch dann sagen, klar, wir wollen auch so einen Venture-Arm haben, dann aber nicht zu Hause in Hannover bleiben, sondern dafür dann nochmal eine Niederlassung in Berlin aufmachen. Mhm. Und ich finde, da kann man in Hannover oder Niedersachsen auch ausreichend fündig werden. Und deswegen wäre das mein Wunsch, dass da ein bisschen mehr Engagement der Unternehmer und Unternehmen besteht.
Jetzt bist du ja Jurist und wir sprechen ja über auch die rechtliche Frage rund um das Thema Gründung. Heute ist heute, aber wir wissen ja, die Welt ist schnell unterwegs. Glaubst du, dass es eigentlich neue rechtliche Fragen geben wird in der Zukunft, wo man sich langsam aber sicher darauf vorbereiten muss, dass man die richtigen Antworten hat? Also Stichwort Intellectual Property hast du gesagt, das Thema bleibt wahrscheinlich auch. Kann KI vielleicht, wo kommt das eigentlich her? Glaubst du, es wird neue Themen geben, die dich beschäftigen in den nächsten Jahren?
Definitiv. Also es gibt ja ganz aktuell die KI-Verordnung, die hat jetzt sukzessive angefangen zu greifen. Also das ist eine EU-Verordnung, die alle Unternehmen betrifft, die KI einsetzen oder deren Mitarbeiter KI einsetzen.
EU-AI-Act oder wo bist du gerade?
Okay. Genau, das ist der EU-AI-Act, auf Deutsch KI-Verordnung.
KI-Verordnung, okay.
Und der betrifft wie gesagt, alle Unternehmen aller Größen und somit auch Startups. Und gerade, hatten wir ja gesagt, wir haben das Gefühl, dass sehr viel in den neuen Gründungsideen KI eingesetzt wird. Und dann gibt es da unterschiedliche Klassen, Hochrisiko, Basisanwendung. Und das sind natürlich Themen, da gibt es noch wenig Verwaltungspraxis dazu. Das ist ja erstmal eine Richtlinie.
Und Verwaltungspraxis bedeutet jetzt auch so ein bisschen Urteile, also woran man sich so ein bisschen langhangeln könnte oder
darauf beziehen könnte. Das ist ja letztendlich wie jetzt zum Beispiel dann die Behörden das sanktionieren, wenn ich nicht mich an die Vorschriften halte. Mhm. Und da gibt es ja noch gar keine Praxiserfahrung, weil es noch so jung ist. Hat jetzt, glaube ich, im Februar diesen Jahres gab es da die ersten so Stufen, wie es jetzt wirkt und was da angewendet wird. Und das wird jetzt die nächsten Monate und Jahre dann weiter sukzessive immer weiter strengere Regelungen geben, was die Unternehmen zu beachten müssen von Mitarbeiterschulung und so weiter. Da bin ich jetzt nicht in dem Thema so drin, das machen meine Kollegen. Aber aus dem Compliance-Bereich, das ist ein Thema, was immer relevanter wird. Das ist so ein bisschen zu vergleichen wie vor ein paar Jahren, als es dann die neue Datenschutzverordnung gab.
Ja.
Da hat den Datenschutz haben alle umgetrieben und dasselbe wird jetzt passieren mit dem AI-Act.
Und wenn ich das jetzt provozierend umdrehe, ist das nicht wieder deutsche Bürokratie oder europäische Bürokratie, die eigentlich dieses berühmte Deutschland-Tempo erzeugt, im Sinne von, das dauert viel zu lange bei uns, bis wir wirklich mal ein Einhorn haben?
Das kann man so sehen, definitiv. Also das blockiert vieles und macht so viel Bürokratie in meinem eigenen Unternehmen wieder erforderlich. Wie gesagt, erwähnt, Schulungen musst du machen für deine Unternehmen, für deine Mitarbeiter im Unternehmen.
Das kann man, glaube ich, relativ schnell so abhaken, ne? So im Sinne von hier 2 Stunden, ihr wart alle da, können wir schon mal einen Haken dran machen? Oder täusche ich mich gerade? Mache ich schon gerade den ersten Fehler?
Ja, weil das sollte eigentlich schon auch passend sein. Du kannst jetzt nicht so, es gibt gerade so viele Anbieter, die Schulungen anbieten. Mhm. Ja, wenn das für dein Geschäftsmodell unpassend ist, dann ist es wahrscheinlich, also es gibt ja einen Sinn und Zweck dahinter. Mhm. Und das hängt natürlich dann auch wieder in Kombination mit dem Datenschutz zusammen. Wenn ich jetzt einfach bei ChatGPT Unternehmensdaten reingebe, personenbezogene Daten oder aus dem Gesundheitsbereich, dass ich dann Patientendaten da reingebe, dann mache ich natürlich sehr viele Verstöße im Datenschutz. Und deswegen muss ich da schon richtig schulen, damit die Mitarbeiter auch, wenn sie irgendwelche KI-Anwendungen benutzen, auch wissen, was sie machen dürfen und was nicht. Also von daher gibt es da schon eine gewisse Berechtigung. Aber ich sehe es natürlich auch so, dass es in gewisser Weise im Vergleich dann zu Amerika zum Beispiel oder auch noch anderen Ländern, China, die all diese Vorgaben nicht haben, ein Wettbewerbsnachteil ist.
Ja, sagen wir mal so ein bisschen zusammenfassend, wenn jemand heute auf die Idee kommt, ich will Startup machen und ich will auch alles richtig machen. Was wäre eigentlich so dein empfehlender Satz, den er sich über seinen Schreibtisch hängen sollte, damit das beim Thema Recht immer ganz gut klappt in dem langen Weg einer Gründung? Wir haben über den Anfang gesprochen oder auch über den Exit. Was ist so die Grundhaltung eigentlich, die man haben sollte zum Thema Recht?
Dass man es nicht ignorieren sollte. Und dass man sich irgendeinen Sparringpartner sucht, der nicht nur Ahnung in Recht hat, sondern auch Ahnung in dem speziellen Bereich, was ein Startup braucht. Von daher sind so Accelerator-Programme eigentlich ein sehr guter Ort, zumindest wenn vorausgesetzt auch ein Legal-Mentoring stattfindet, weil dann kriege ich das sehr gebündelt hin und kann mich mit jemandem austauschen und das ein bisschen mit dem Legal Mentor dann auch sortieren, weil jedes Startup ist ja ein bisschen anders, auch von der Konstellation, und manche Themen sind bei dem einen ganz wichtig, beim anderen unwichtig. Und das muss ich mal für mich mit meinem Team dann irgendwann mich zusammensetzen und gucken, was sind denn für mich die rechtlich relevanten Themen. Und wenn ich das einmal mit einem gemacht habe, der sich damit auskennt, sowohl im Rechtsbereich als auch jetzt im Speziellen, was Startups brauchen, dann bin ich da, glaube ich, schon ganz gut aufgestellt.
Ja, ich glaube, jeder, der dich trifft in der Venture Villa, ist da auch gut aufgestellt, denn du bist so jemand, der auch mit Geduld und wahrscheinlich auch mit einer sehr hohen Expertise die Antworten geben kann. Ich glaube, Hannover darf sich freuen, dass du in der Venture Villa bist, und du bleibst, glaube ich, auch im Mentoring erstmal so, ne? Also das nächste Batch hat gerade wieder angefangen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Bei Anwälten will man ja eigentlich immer irgendwie gewinnen. Ich weiß nicht, wie sagt ein Anwalt einen anderen Anwalt Glück auf oder was?
Nee, wir sind da nicht so emotional, wir sagen immer nur mit freundlichen, kollegialen Grüßen.
Mit freundlichen, kollegialen Grüßen, sehr gut. Ein gutes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Jan Schätzel war bei uns. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Berger, der Podcast.